Der Dämon von Kurrava von Roger Dixon. In der Übersetzung aus dem Englischen von Karin Hilbert. Die Regie hat Kurt Götz Pflug.
Zeltlager
zurück. Oh ja, bitte nimm mich mit, Paul. Ich bin soweit.
Dann komm rauf. Und du, John?
Nein, ich habe hier noch Verschiedenes zu erledigen. Ihr braucht nicht auf mich zu warten.
Will einer von den Leuten mit uns zurückfahren?
Wer möchte mit ins Zeltlager? Der LKW kann euch noch mitnehmen.
Sag ihm, sie soll hinten aufsteigen. Schaffst du es, Benny?
Sicher, danke.
Alle Mann an Bord?
Jawohl, okay.
Auf geht's. Bis nachher, John. Das war endgültig die letzte Ladung Rohre, die ich transportiert habe.
Du scheinst nicht besonders traurig darüber zu sein.
Worauf du Gift nehmen kannst.
Paul, Summer Hay geht es wieder schlecht.
So? Ich konnte mich heute nicht viel um ihn kümmern.
Manchmal glaubt man, er hat sich ganz erholt. Aber dann, wie heute, scheint er Qualen ohne Ende zu leiden. Es ist furchtbar, das mit anzusehen. Und ich wage gar nicht, ihm in die Augen zu schauen, wenn er so elend ist.
Aber ist er tatsächlich so elend?
Nein, wenn man nur an körperliches Leiden denkt.
Was soll man nun davon halten? Ich habe alles versucht, um ihn zu beruhigen. Und es hat sich doch nichts mehr ereignet, was ihn hätte erschrecken können.
Ich kann nur wiederholen, niemand hat versucht, ihn zu ermorden. Niemand hat ihn vom Schiff ins Wasser gestoßen. Er ist von selbst gesprungen.
Ja, aber warum? Aus welchem Grund?
Woher soll ich wissen, was dahinter steckt, wenn er jetzt mit Todesangst in den Augen umherirrt?
Vielleicht hat ihn einer behext. Voodoo-Zauber oder so.
Meinst du das im Ernst?
Natürlich nicht.
Hör auf zu lachen.
Entschuldige. Aber können wir etwas anderes tun, als ihn im Auge zu behalten und zu versuchen, für ihn da zu sein, wenn er uns braucht?
Er braucht uns.
Wer ist der?
Paul, ich bin's.
Penny, du.
Darf ich einen Augenblick in dein Zelt kommen?
Na, natürlich darfst du. Moment, ich mach sofort Licht.
Paul!
Was ist denn los? Du zitterst ja.
Halt mich fest, Paul. Ganz fest. Ja,
schon gut, Penny. Was ist denn?
Ich komme mir wieder so albern vor. Es war nur ein Traum, aber ich habe ihn erlebt, als wäre er Wirklichkeit gewesen. Wenn ich nur daran zurückdenke, schaudert's mich. Stell dir vor, ich habe von meinem Vater geträumt.
Wäre es nicht das Allerbeste, du erzählst mir gar nichts davon. Und so schnell hast du den Spuk vergessen.
Nein, ich kann's nicht für mich behalten.
Das ist schön, dann redest du vom Herzen.
Es war grauenvoll. Er schien ganz allein zu sein. In einer riesigen, finsteren Höhle. Wenigstens, ich sah keinen anderen. Doch jemand war da. Zu sehen war nichts, doch ich spürte ihn. Es. Das alt, ungeheuer gewalttätig und böswillig war. Irgendwie war mein Vater ihm ausgeliefert. Er rief um Hilfe. Aber aus seinem Mund drang kein Laut.
Penny, Lies, schau.
Vollkommen erstarrt merkte ich plötzlich, wie sich neben mir ein Körper ohne Kopf an meinen Vater heranschlich. Auf ihn zutrat, die Hände ausgestreckt und den Kopf meines Vaters ergriff und ihn abdrehte, als wäre er nur aufgeschraubt gewesen und ihn sich selbst aufschraubte, auf den Rumpf.
Und was geschah danach?
Dann erwachte ich.
Oh, wie schade.
Paul, es war entsetzlich. Wie gern hätte ich meinem Vater geholfen, aber es gelang mir nicht, mich vom Fleck zu rühren. Glaubst du, dass der Traum etwas bedeutet?
Ja, Ich glaube, beim Abendessen hast du deine Melone mit zu viel Ingwer gegessen.
Das ist gemein von dir.
Tut mir leid, Penny, aber wenn du in deinem Traum eine böse Vorahnung siehst, dann bist du wohl im Irrtum. Ich las einmal ein Buch, ja, Penny, das sich mit Träumen befasste. In 99 von 100 Fällen spiegelte der Traum nur vergangene Erlebnisse des Träumenden wider und erlaubte keinen Blick in die Zukunft. Das solltest du wirklich keine Sorgen machen. Schließlich hast du erst vor einigen Stunden mit deinem Vater über Funk gesprochen.
Aber der Traum muss doch irgendeine Bedeutung haben. Ich kann mir nicht denken, dass man solche schrecklichen Sachen ohne jeden Anlass träumt.
Ja, Penny, wenn du unbedingt eine Erklärung brauchst, dann würde ich sagen, dich verbindet ein so herzliches Verhältnis mit deinem Vater, dass ihr beide unter der räumlichen Trennung leidet.
Und das mit dem Kopf?
Ach, nichts leichter zu erklären. Denn wüsste dein Vater, dass seine Tochter um Mitternacht Gespräche zu zweit in meinem Zelt führt, würde er sicher Kopf und Verstand verlieren.
Du spinnst ja.
Da bist du wenigstens jetzt etwas erleichtert.
Ja.
Ach, schon. Komm, ich werde dich in dein Zelt bringen.
Paul, fahren wir morgen früh zusammen zum Bohrturm hinüber?
Ja, ich wollte euch sowieso besuchen. Bis heute hat mich ja diese Materialverteilung in Atem gehalten. Und nun will ich mir mal anschauen, was aus dem ganzen Kram geworden ist.
Du wirst staunen. Und morgen passt es wunderbar.
Ich komme zeitig bei dir vorbei und hole dich ab. Donnerwetter, ist hier was los. Ein Glück, dass unser Zeltlager auf der anderen Inselseite steht.
Ja, an Schlafen wäre sonst wohl kaum zu denken. Schau, jetzt haben sie die Burgkrone heraufgeholt. Entschuldige. Ich muss aufpassen, dass die neuen Bohrkerne gezogen werden.
Okay, kann ich mich irgendwie nützlich machen?
Dort drüben steht John Ross. Willst du dich mit ihm unterhalten? Vorläufig ist für ihn nichts zu tun. Erst muss ich mit meiner Arbeit fertig sein.
Okay.
Bis bald.
Bis bald. Hallo, John.
Hallo, Paul. Willst du sehen, wie deine schönen Rohre funktionieren?
Na, was ihr alles damit anstellen könnt, habe ich mir schon gedacht, als ich das 2000. Rohr vom Schiff hierher verfrachtete.
Ich kann dir das nachführen, da ärgere dich nicht. Deine Organisation hat tadellos geklappt.
Eine mörderische Hitze war das. Ich habe sie mehr als einmal verflucht. Aber wäre das Wetter umgeschlagen, hätten wir die LKWs mit den Anhängern auf dieser Straße niemals vorwärts gebracht.
Nee, die wären uns alle miteinander in einem riesen Sumpf stecken geblieben.
Und wie läuft euer Laden?
Tadellos. Unsere australischen Steiger arbeiten ganz hervorragend.
Du, ich habe im Zeltlager eine dumme Bemerkung gehört. Schien mir, als gäbe es gelegentlich Ärger.
Ach, woher? Das hat nichts zu sagen. Man kann es den Leuten nicht übel nehmen. Für die Australier sind wir eben die Neuen, die Promis, wie sie uns nennen. Und immer wenn sie in bester Fahrt sind, lassen wir die Bohrung stoppen, weil wir Gesteinsproben brauchen. Für sie heißt das, jedes Mal einen Haufen Rohr auseinander zu schrauben. Und bei dieser Hitze ist das kein Vergnügen, mehr zu tun, als man für unbedingt notwendig hält.
Gestern Abend beklagte sich einer dieser Burschen ziemlich lautstark. Kaum hätten sie ihre Arbeit wieder in Gang gebracht, da wäre schon wieder einer von denen aus dem Lager herübergekommen und hätte verlangt, das Bohrgestänge müsste nochmal eingezogen werden.
Tja, leider war die Zusammenarbeit nicht immer ganz reibungslos.
Besondere Gründe?
Ach nein, nein. Kinderkrankheiten mehr nicht, das gibt sich.
Übrigens, mir fällt auf, dass der Professor seit ein paar Tagen ziemlich mitgenommen aussieht.
Ist möglich, liegt wohl an der irrsinnigen Hitze.
Mit den Schwierigkeiten hier kann es nicht zusammenhängen?
Nein, ausgeschlossen.
Okay, John. Meinetwegen brauchst du nicht aus der Schule zu plaudern.
Nein, das kannst du auch nicht verlangen.
Tut mir leid. Ich habe mir um den alten Herrn nur ein bisschen Sorge gemacht, deshalb.
Na gut, schon drüber.
Von mir aus? Also, die Arbeit hier macht jedenfalls erstaunliche Fortschritte. Diese neuen elektrischen Gesteinshauer sind sicher ganz brauchbar.
Ohne sie wären wir aufgeschmissen. Stell dir vor, was es bedeutet, die Drehleistung vom Bohrturm über 40 Kilometer Bohrgestänge nach unten zu übertragen.
Ja, das will was heißen.
Die Rohre hätten das dreifache Gewicht haben müssen, mindestens.
Sie waren schwer genug.
Und am tiefsten Punkt der Bohrung hätte das Gestänge an die 2000 Tonnen gewogen.
Ganz handliches Werkzeug.
Und wie hätte man es in Bewegung setzen sollen, hm?
John, welche Tiefe hat die Bohrung bis heute erreicht?
Ja, schätzungsweise 15 Kilometer.
Aha.
Na, noch immer skeptisch?
Allerdings.
Wenn ich dich nur überzeugen könnte, es kann nicht schief gehen. Oh, Penny scheint mich jetzt zu brauchen. Ich muss dich jetzt allein lassen. Aber hier ist Sam Weston, unser Bohrmeister. Er weiß eine Menge mehr über die Druckverhältnisse in der Tiefe als wir alle zusammen. Sam?
Hey.
Du kennst Paul Granite, nicht wahr?
Ja, ich glaube schon. Im Lager haben wir uns schon mal angeremmt.
Natürlich. Das war doch in der Bar.
Ja, wo sonst bei dieser verfluchten Hitze?
Du sagst es.
Sam Paul ist über unsere Bohrarbeiten ganz gut informiert. Aber eben hat er mich gefragt, ob du ihm auseinandersetzen kannst, was dein Job ist.
Hey, hey, hey.
Na, ich kann euch wohl allein lassen.
Ja, meinetwegen, mit Vergnügen.
Oh.
Was ich in der Hauptsache tun muss, das ist die Spülung kontrollieren, nicht wahr? Und da geht's um zwei Dinge. Einmal muss ich aufpassen, dass sie vorschriftsmäßig auf- und abtransportiert. Alles Material nämlich, was die Bohrkrone aus dem Gestein rausgebohrt hat. Und außerdem muss ich dafür sorgen, dass der Bohrer die Richtung hält.
Das ist mir klar. Treten da manchmal Schwierigkeiten auf?
Natürlich. Du weißt doch nie, worauf du in der Tiefe stößt. Gas, Wasser, nur Öl, wenn du Glück hast. Mit Sicherheit weißt du das nie. Aber für uns steht fest, was es da unten auch gibt, wir halten den Daumen drauf.
Wie geschieht das?
Zwei Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, das Ventil, mit dem wir das Bohrloch oben dicht machen können. Jeden Augenblick.
Die Bohrlochmündung also?
Na, richtig. Und die zweite Möglichkeit, die Spülung. Wenn wir mal eine Gastasche anteufen, wird die Bohrlochmündung geschlossen. Später wird die Spülung so eingedickt, dass sie das Gas zurückhält.
Und dann?
Ja, dann wird der Bohrabschnitt verzementiert und die Arbeit geht weiter.
Ja, aber es wird doch eine obere Grenze für die Druckstärken geben, die man so unter Kontrolle halten kann.
Ja.
Und wo läge die obere Grenze? Ich meine, theoretisch.
Na, wenn du mich fragst, runtergerechnet so bei 10.000 Pfund.
Das hieße also, auf den Quadratzentimeter kämen an die 10 Tonnen.
Ja, stimmt.
Nun, Gesetz im Fall, ihr täuft eine Gastasche an, wo die Druckstärken 25 Tonnen und darüber betragen.
Man macht keine faulen Witze, Kumpel.
Aber wenn dieser Fall einmal eintreten sollte, was würde dann passieren?
Ja, ich schätze, der 160-Meter-Bohrturm müsste wie ein Pfeil in die Höhe schießen. Und wo der niederkommt, Kumpel, da ist was los. Aber nur lass gut sein. Wir teufeln nichts an, wo wir nicht den Daumen drauf halten, mein Wort. Nichts für ungut, ich muss abbauen, mein Vorarbeiter war.
Okay, und erinnere mich daran, dass du bei mir ein Glas Bier gut hast.
Ja, ich nehme dich beim Wort.
Paul!
Hallo?
Komm mal rüber!
Ich komme!
Na? Gibt's was Neues?
Ja, sieh dir das mal an.
Was habt ihr denn da Schönes? Ich würde meinen, es sind Riesenwürste aus dem Metzgerladen, nur längst nicht so appetitlich.
Ein Geologe bist du bei uns noch nicht geworden.
Na, du merkst doch alles. Sam würde dir aber heftig widersprechen.
So?
Jawohl. Er ist nämlich davon überzeugt, dass ich kein Bohrmeister bin.
Na, dass dir deswegen keine grauen Haare wachsen, das kann schließlich jeder.
Tu doch nicht so, als wärst du der Herrgott selber.
Paul!
Er hat ganz recht. Tut mir leid, Paul. Unsere ewige Fachsimpelei muss dir ja bis zum Hals stehen. Manchmal vergisst man eben doch, dass die Wissenschaft nicht das A und O des Lebens ist. War nicht meine Absicht, von oben herabzutönen.
Ist ja schon gut. Wahrscheinlich liegt die Schuld mehr bei mir. Ich bin es leid, rumzustehen und nicht zu wissen, was ich überhaupt hier soll.
Du hast deinen Soll erfüllt, mein Lieber. Ich kann dir nur sagen, alle sind einer Meinung, wie du alles organisiert hast. Und der Transport des ganzen Materials hierher, alles war fabelhaft. Du musst uns mindestens 2 volle Wochen erspart haben.
Ob erspart das richtige Wort ist?
Was meinst du damit?
Paul, sieh dir jetzt mal die Bohrkerne näher an, die gerade heraufgekommen sind.
Und wie gewinnt man sie?
Am Ende des Gestänges wird eine kreisförmige Diamantkrone aufmontiert, die sich in das Gestein bohrt, oder was es da unten sonst noch gibt, und den Bohrkern nach oben bringt.
Stell dir das mal vor, Paul. Diese Proben stammen aus einer Tiefe von 15 Kilometern. Es sind die allerersten, die jemals über eine solche Entfernung heraufbefördert worden sind.
Probier es mal, so ein Ding zu heben.
Meine Güte, das muss massives Blei sein.
Oh, falsch geraten. Nur Gestein mit enorm hohen spezifischen Gewichten.
Dass der hohe Druck in der Tiefe komprimiert hat, verstehst du?
Wieder etwas dazugelernt.
Schluss jetzt, ihr beiden, es ist Feierabend. Ihr habt hoffentlich nicht die Party vergessen.
Oh, heute Abend?
Warum sagst du oh? Jawohl, sie ist heute Abend. Und er muss auf jeden Fall mitkommen, nicht wahr, Paul?
Der Gouverneur erwartet dich höchstpersönlich.
Ach, was mache ich bloß?
Na, begrüßt du vielleicht nicht die Gelegenheit, zur Abwechslung mal ein stabiles Gebäude von innen zu sehen?
Wieso? Ich schwöre auf ein ordentliches Zelt.
Aber der Gouverneursitz befindet sich in einem ganz reizenden Haus.
Nicht übertreiben. Es ist das einzige Haus auf der Insel.
Na ja, und außerdem dort getanzt.
Smoking ist vorgeschrieben.
Was sagst du?
Lass dich nicht auf den Arm nehmen. Los, Penny, ich fahre dich zurück. Mach dir um John keine Sorgen. Er wird die Gelegenheit nicht verpassen, seine Getränke nicht selbst bezahlen zu müssen.
Dein Tipp ist Gold wert.
War mir ein Vergnügen. Wir sehen uns bei Hofe wieder.
Schau mal nach oben, Benny. Ist der Mond nicht wundervoll?
Wundervoll. Aber man fragt sich manchmal, was sich in seinem Dämmerlicht verbirgt, bis er untergegangen ist.
Dann funkelt auch das kleinste Licht wie ein Juwel am Himmelsdom. Und Stern um Stern verkündet treu die Botschaft aus vergangener Zeit. Wenn man überhaupt so sagen kann, dann glaube ich, der Himmel des Südens ist noch prächtiger als über der nördlichen Hälfte der Erde.
Er ist prachtvoll, so unendlich groß. Ich komme mir unter seiner Weite so winzig vor, aber irgendwie fühle ich mich von Frieden erfüllt. Er jagt einem keinen Schrecken ein, wie viele andere Dinge auf der Erde, die auch groß und gewaltig sind. Stürme auf hoher See oder Gewitter.
Das liegt daran, dass er aus der Ferne so erhaben über alles Irdische wirkt. Er ist weder gut noch böse, sondern einfach da. Er war es immer und wird es immer sein.
Wie der Herrgott.
Genau so.
Du weißt, dass ich an Gott glaube. Aber wenn man sich vorstellt, dass außer dir und mir noch 3000 mal 1 Million Menschen auf der Welt existieren, die einen kleinen Planeten bevölkern, der um einen mittelgroßen Stern kreist, der selbst nur einer von Milliarden Sternen ist, die alle miteinander nur unsere eine Milchstraße bilden, die wiederum eine einzige von Billionen Milchstraßen ist. Halt mich fest, Born. Ganz fest. Ich liebe dich.
Ich liebe dich, Penny.
Paul! Paul, wo bist du?
Ausgerechnet jetzt, das will er.
Paul! Bitte komm, es ist sehr dringend.
Du musst antworten, Paul. Da ist etwas passiert.
Paul!
Okay. Ja, hier, ich komme sofort.
Gott sei Dank. Paul, Professor Summerhay. Eben fand ich ihn in seinem Zelt. Ich glaube, er ist tot.
Was? Na komm. Komm, geh dir.
Sie selbst.
Hast du vorhin seinen Puls gefühlt?
Ja.
Ja und?
Nichts.
Ist er tot, Paul?
Ja, leider. Ich würde sagen, seit einer Stunde mindestens. Hast du dem Doktor Bescheid gegeben?
Nein, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Toten gesehen. Hoffte, du wüsstest, was in einem solchen Fall zu tun ist.
Erst muss der Doktor kommen, versuchen, irgendwo aufzutreiben. Sicher ist er noch auf der Party. Auch wenn er nicht mehr helfen kann, du musst ihn trotzdem holen.
Ja.
Vermeide alles Aufsehen. Nimm ihn nach draußen und sag's ihm unter 4 Augen. Soll nicht gleich jeder hierher kommen.
Ja, gut.
Woran kann er nur gestorben sein? Etwas Auffälliges ist doch nicht an ihm zu entdecken.
Nichts Auffälliges. Sieh mal hier.
Schlaftabletten.
Genau. Oder genauer, ein leeres Glas Röhrchen, das Schlaftabletten enthielt.
Selbstmord.
Sieht so aus. Könnte aber auch...
Könnte was, Paul?
Induzierter Suizid sein.
Was ist das? Induzierter Suizid?
Mord.
Professor Summerhays plötzliches Ableben tut mir aufrichtig leid, Sir John.
Ja, es kam sehr überraschend. Wissen Sie, warum die Leute da unten demonstrieren?
Sie nehmen Summerhays Tod zum Anlass für die Forderung, die Arbeit der Expedition abzubrechen. Die Bewegung, die seinerzeit die Kampagne gegen die Expedition geführt hatte, verlor ja den größten Teil ihrer Anhänger in dem Augenblick, als die Chinesen ihre Bombe platzen ließen. Und um wieder an Boden zu gewinnen, konnten sich diese Leute nichts Besseres wünschen als diesen Todesfall.
Aber weshalb stolzieren Sie ausgerechnet vor meinem Verlagshaus auf und ab? Ziehen Sie die Vorhänge zu. Warum nicht vor den Ministerien oder vor dem Haus des Präsidenten der Gesellschaft oder sonst wo?
Soviel ich weiß, tun Sie das auch. Sehr gut organisiert.
Scheint mir auch.
Man weiß, dass Sie einer der bedeutendsten Förderer der Expedition sind.
Doch nicht im eigenen Interesse zum Kuckuck. Ich will schließlich nichts anderes, als unser Land irgendwann und irgendwo wieder an der Spitze zu sehen. Es ist doch zu lange her,
dass... Jawohl, Sir. Soll ich die Polizei rufen?
Unter keinen Umständen. Das macht die Sache nicht besser. Wissen Sie übrigens, wer dieser John Ross ist, den die Gesellschaft zum neuen Expeditionsleiter bestimmte? Ist das der junge Mann, der Summerhays Stellvertreter war?
Jawohl, Sir. Ein hervorragender Wissenschaftler, wie ich hörte, aber kein guter Organisator.
Das könnte gefährlich werden. Hält er die Zügel nicht straff in der Hand, geht die Sache schief. Und die Regierung benutzt das vielleicht als Vorwand, um ihre Meinung über die Expedition zu ändern. Sie wissen ja, was Regierungen wert sind.
In der Tat, Sir.
Moment. Eine Idee. Seit einer Ewigkeit habe ich mir keinen Urlaub mehr gegönnt. Ich könnte für ein paar Wochen hinüberfliegen.
Ausgezeichnet, Sir.
Und werde dabei nach dem Rechten sehen. Notfalls mit Nachdruck.
Natürlich.
Machen Sie alle Buchungen klar. Ich reise morgen ab. Und schicken Sie ein Kabel hinüber, damit meine Tochter und Granite informiert
sind. Jawohl, Sir. Unverzüglich, Sir.
Liebling, darf ich hereinkommen?
Selbstverständlich.
Paul, ich habe die ganze Zeit über gegrübelt und ich komme immer mehr zu der Überzeugung, dass es kein Mord war.
Du sagst mir damit nichts Neues.
Das weißt du?
Ja.
Ach, und woher?
Weil mir dies hier in die Hände fiel, als ich Summerhays Sachen zusammenpackte.
Sein Tagebuch.
Anhand seiner Aufzeichnungen habe ich festgestellt, dass ihm schon vor der Abreise von London große Zweifel gekommen sind, ob die Tiefbohrungen überhaupt durchgeführt werden durften. Als er schließlich außerstande war, den Konflikt noch länger mit sich herumzutragen, suchte er den einzigen Ausweg, dem zu bleiben schien. Mhm. Penny, du begreifst jetzt doch, was all das bedeutet. Nicht wahr? Mit den Bohrarbeiten muss Schluss gemacht werden.
Wenn die beiden führenden Geophysiker, die auf der ganzen Welt bekannt sind, die gleichen Schlussfolgerungen gezogen haben, dann muss ich sagen, je eher, desto besser.
Was mir noch Kopfschmerzen machte, war die Frage, wie man das anfängt. Würde ich als Erster mit diesem Vorschlag kommen, hätte kein Mensch ihn ernst genommen. Und bis ich mit meiner Meinung durchgedrungen wäre, hätte es vielleicht zu spät sein können. Das Telegramm deines Vaters gibt die Antwort darauf. Ja, wenn er morgen auf der Nachbarinsel landet und die kurzen 30 Kilometer mit dem Motorschiff herüberfährt, kann er am späten Nachmittag hier sein. Ihm wird man Gehör schenken.
Dann können die Bohrungen in 20 Stunden eingestellt werden.
Ja, allerspätestens. Wie viel schafft die Bohrmannschaft in 20 Stunden?
Im Höchstfall, 250 Meter.
250 Meter. Die Nachtschicht mitgezählt?
Ja.
Das ist wahrscheinlich 250 Meter zu tief.
Was können wir daran ändern?
Wenn mir nur ein Gedanke käme. Halt. Penny, im Vorratslager habe ich Dynamit. Sag, was kann ich in die Luft sprengen, ohne Menschenleben zu gefährden?
Ich weiß auch nichts. Der Bohrturm wird Tag und Nacht bewacht, damit die Eingeborenen nicht aus Neugierde zu dicht herankommen und verunglücken. Jedenfalls ist er ständig in Betrieb.
Es hat also keinen Zweck, dort in der Nähe einen Versuch zu machen.
Nein.
Ich weiß was Besseres. Die Brücke. Ja, die Brücke, die auf halbem Weg zwischen Lager und Bohrgelände über das ausgetrocknete Flussbett führt. Fliegt die Brücke in die Luft. Dann ist kein Schichtwechsel möglich.
Ja. Und die Brücke zu reparieren, das kostet wenigstens 3 Tage.
Und in der Zwischenzeit ist dein Vater hier. Großartig, das ist die Lösung. Ja.
Wann wirst du es tun?
Ja, um sicher zu gehen, wenn die Abendschicht Halbzeit hat. Dann ist niemand unterwegs und ich weiß, dass ich keinen in Gefahr bringe. Also gegen 11 Uhr.
Ich habe ein ungutes Gefühl, Paul.
Gefühle sind jetzt unwichtig. Ich muss es auf mich nehmen.
Hallo? Ist da jemand? Muss wohl Einbildung sein. Nein. Da geht doch jemand hinter mir her. Hallo? Nichts. Wer jetzt mitten in der Nacht durch den Dschungel läuft, dem wird wohl auch die Angst in den Knochen stecken. Selbst wenn er Böses im Schilde führt. Was ist das? Die Erde bebt.
Verdammt nochmal, wer ist denn da hinter mir? Hallo!
Kennt ihr das? Penny? Nein. Nein.
Penny!
Das war's aus der Hörspielredaktion im Spielraum heute, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie hörten Der Dämon von Kurawa von Roger Dixon, übersetzt von Karin Hilbert. Und darin wirkten mit als Paul Grant, Günther Ungeheuer, als Penny, Anna Rottenberger, John Calverley, das war Kurt Leake, John Ross, Werner Runzhagen, den Premierminister spielte Heinz Schimmelpfennig, Kommandant war Alf Marholm und ferner wirkten mit Eberhard Feig, Arno Görke, Anton Ippen und Walter Üding. Und die Regie hatte, wie gesagt, Kurt Götz Pflug. Und was Sie hörten, war eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1967.